Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Lässt die Europäische Union Belarus allein? Appelle und Floskeln zumindest reichen nicht als Reaktion auf die Proteste und die Gewalt. Das sagt eine Gruppe von EU-Abgeordneten. Die Parlamentarier verlangen mehr Druck auf Präsident Lukaschenko. Albanien meldet steigende Corona-Fallzahlen. Wir berichten, wie ein Notfallzentrum in Tirana damit zurechtkommt, angesichts knapper medizinischer Ressourcen. Und dann geht es um die Frage, wie viel Symbolpolitik steckt hinter dem aktuellen Streit zwischen Großbritannien und Frankreich. Auslöser sind Flüchtlingsboote auf dem Ärmelkanal. Und in Schottland hat es große Verwirrung um 125.000 Abschlusszeugnisse von Schülerinnen und Schülern gegeben. Das ist los in Europa und darum geht's in Europa heute. In Belarus, auch Weißrussland genannt, sind auch in der vergangenen Nacht wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für einen Rücktritt von Amtsinhaber Lukaschenko zu demonstrieren, freie und faire Wahlen zu verlangen, um gegen Polizeigewalt zu protestieren. Nach dem, was unsere Korrespondenten berichten, kam es erneut zu Zusammenstößen, gab es Verletzte und Festnahmen. Die Nachbarstaaten von Belarus, Litauen, Polen und Lettland haben sich nun eingeschaltet und bieten an zu vermitteln, um die Gewalt zu beenden. Da sich Präsident Lukaschenko aber bislang wenig dialogbereit gezeigt hat, gibt es an anderer Stelle aus dem EU-Parlament Stimmen, die mehr Druck auf Alexander Lukaschenko ausüben wollen und die kritisieren, dass die EU in den letzten Tagen nicht präsent genug war. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Schließlich musste Josep Borrell, Europas Chefdiplomat, doch noch nachlegen. Für den kommenden Freitag hat er nun die EU-Außenminister zu einer Sondersitzung zusammengetrommelt. Am Dienstag hatte er noch geglaubt, es sei ausreichend, mit einem lauwarmen Tweet auf die brutalen Polizeiexzesse in Belarus zu reagieren. Ein paar empörungspolitische Floskeln, gepaart mit der lapidaren Feststellung, die Menschen in Weißrussland hätten Besseres verdient. Das brachte nicht nur die grüne Europaabgeordnete Viola von Kramon auf die Palme.
Seine Bemerkung, dass die Menschen etwas Besseres verdient haben, bleiben weit hinter dem zurück, was die Menschen in Belarus von der Europäischen Union erwartet haben. Dass sich jetzt erst am Freitag eine Sondersitzung des Europäischen Außenministerrates trifft, ist erstaunlich erbärmlich.
So oder so ähnlich beurteilten etliche Europaabgeordnete die zurückhaltende Reaktion des EU-Außenministers. Obwohl derzeit in den Parlamentsferien und deshalb über den ganzen Kontinent verstreut, organisierten zwei Dutzend von ihnen eine fraktions- und länderübergreifende Resolution, die dem Rat und dem Auswärtigen Dienst der EU Beine machen soll. Darin findet sich auch das Wort, das Josep Borrell nicht verwenden wollte: Sanktionen. Auch Viola von Kramon hat diese Resolution unterzeichnet. Sie hat gleich eine ganze Reihe von Vorschlägen, was Europas Außenminister am Freitag beschließen sollten.
Dass die Wahlen nicht anzuerkennen sind, dass die EU freie und faire Wahlen, eine Wiederholung der Präsidentschaftswahlen fordert, dass es individuelle, zielgerichtete Sanktionen gegen diejenigen geben muss, die diese Gewalt zu verantworten haben und dass es natürlich eine internationale Untersuchungskommission geben muss.
Ebenfalls zu den Unterzeichnern der Parlamentarierresolution zählt Michael Gahler. Der CDU-Außenpolitiker im Straßburger Parlament will für die für den Polizeieinsatz Verantwortlichen die Türen zur EU schließen.
Wir haben da aus meiner Sicht vor allen Dingen die Möglichkeit, dass wir ihnen die Einreise verweigern. Und da sollten wir auch immer nicht nur den Personen selber, sondern auch ihren Familien auf die erweitern, denn das trägt dann die Frustration auch in die Familien der Entscheidungsträger.
Das Thema EU-Sanktionen gegen Belarus hat eine lange Vorgeschichte. Es gab sie bereits bis 2016. Dann ließ der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko einige politische Gefangene frei. Das war Teil seiner jahrzehntelangen Schaukelpolitik zwischen Russland und der EU. Mal biederte er sich der einen Seite an, mal tendierte er politisch zur anderen. So wollte er seinem Land die Unabhängigkeit sichern. Die EU-Sanktionen wurden also größer. größtenteils außer Kraft gesetzt. Sie wieder zu aktivieren, dürfte alles andere als einfach sein. Und vielleicht erklärt das die anfängliche Zurückhaltung von EU-Außenminister Borrell. Er muss für einen Sanktionsbeschluss nämlich ein einstimmiges Votum der Außenministerrunde zustande bringen. Und ob auch Viktor Orbán in dieser Sache zu zählen ist, das ist alles andere als gewiss. Ungarns Ministerpräsident war noch kurz vor den Wahlen nach Minsk gereist, um Lukaschenko zu hofieren. Orbán versteht sich ja ausgesprochen gut mit allen Autokraten. Und so erfreute er bei seiner Visite Anfang Juni Alexander Lukaschenko mit der Forderung, nun endlich alle Sanktionen gegen Weißrussland zu streichen. Ob er jetzt nur 2 Monate später für neue Sanktionen stimmt? Orbáns europäischer Parteifreund Michael Gahler ist zuversichtlich.
Insgesamt glaube ich allerdings nicht, dass sich Herr Orbán ins politische Bett mit Herrn Lukaschenko legen will. Und von daher glaube ich, dass der Ungarn nicht im Wege stehen wird.
Viola von Kramon hingegen will, dass die EU beim Außenministertreffen noch deutlich über Sanktionsbeschlüsse hinausgeht. Sie ist davon überzeugt, dass Lukaschenko schon sehr bald die Macht verlieren wird. Seine Familie, berichtet sie, habe er bereits in die Vereinigten Arabischen Emirate bringen lassen. Deshalb sollte die EU ihm jetzt ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann.
Das wäre eigentlich jetzt eine gute Option für die EU, ein ernsthaftes Angebot an Lukaschenko zu übermitteln mit der Perspektive einer Flucht, eines Exils und dann einem geregelten Übergang nach freien und fairen Wahlen.
Mehr Druck von Seiten der EU auf Alexander Lukaschenko, das verlangt eine Gruppe von Europaparlamentariern. Peter Kapern hat mit ihnen gesprochen. Nicht nur hierzulande sorgen die steigenden Corona-Infektionszahlen für Kopfzerbrechen. Auch in anderen Regionen Europas ist das so. Wir wollen uns ein Land genauer anschauen, aus dem wir nicht so häufig berichten. Albanien, das von der Corona-Pandemie hart getroffen wurde, das nur knappe medizinische Ressourcen besitzt, das aber durch drastische Schritte und eine totale Ausgangssperre vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen ist. Doch seitdem die Schutzmaßnahmen wieder zurückgenommen wurden, steigt die Zahl der gemeldeten Fälle von Corona-Infektionen. Über 200 Menschen sind inzwischen gestorben. Dr. Skender Brattai leitet das nationale Notfallzentrum in der Hauptstadt Tirana. Das Zentrum spielt eine entscheidende Rolle bei der Koordination der Einsätze, wie Sijan Govidarica berichtet.
Einsatz. Es muss mal wieder schnell gehen im Nationalen Notfallzentrum in Tirana. Wer in Albanien den Notruf wählt, wird mit einem der speziell geschulten Ärzte und Pfleger des Zentrums verbunden. Sie entscheiden, ob ein Rettungswagen losgeschickt wird und welches Krankenhaus er anfahren soll. Dr. Skender Brattai leitet das Notfallzentrum, das er 2017 mitgegründet hat. Davor gab es in Albanien ein eher fragmentiertes Notrufsystem mit teilweise unterschiedlichen Telefonnummern in verschiedenen Städten. Jetzt laufen alle Drähte in Tirana zusammen. Wie wichtig das sei, zeige sich in Krisensituationen wie dem massiven Erdbeben, das im November 2019 schwere Schäden im Land verursacht hat. Oder in Zeiten der Corona-Pandemie, sagt der 57-jährige Mediziner. Vor dem Erdbeben und vor der Corona-Pandemie hatten wir im Durchschnitt 1.000 bis 1.100 Anrufe pro Tag. In der Zeit des Erdbebens hat sich die Zahl der Anrufe verdoppelt bzw. verdreifacht und in der Covid-Pandemie kommen wir fast auf das Zehnfache. Bis zu 9.000 Anrufe haben wir in 24 Stunden beantwortet. Lange Zeit schien es, als habe Albanien die Pandemie gut im Griff. Auch dank Einschränkungen, die zu den strengsten in ganz Europa gehörten, inklusive Fahrverbot für private Autos und totaler Ausgangssperre. Nachdem die strengen Maßnahmen Mitte Mai gelockert wurden, stiegen die Infektionszahlen mit einigen Wochen Verzögerung stark nach oben. Inzwischen meldet das 2,8 Millionen Einwohnerland 208 Corona-Tote und immer wieder auch dreistellige Zuwächse an Neuinfektionen. Skender Brattai, der auch dem nationalen Corona-Krisenstab angehört, erklärt das so.
Das kommt davon, dass die Maßnahmen nicht respektiert werden, Distanz, Hygiene. Außerdem gibt es einen schlechten Einfluss von Medien und sozialen Netzwerken. Hinzu kommen auch Pseudoärzte, die erklären, dass es das Virus nicht gibt oder dass es keine großen Komplikationen verursacht. Oder die Verschwörungstheoretiker. All das hat einen schlechten Einfluss auf die Menschen ausgeübt, die dann die Maßnahmen nicht respektiert haben. Dass das Virus aber sehr wohl existiert, hat Skender Bratay am eigenen Leib erfahren. Anfang April wurde er positiv auf Corona getestet. Die Krankheit nahm einen schweren Verlauf. Nach 2-3 Tagen starker Müdigkeit hatte ich hohes Fieber, 39-40 Grad. Ich war in einem schweren Zustand, so, dass ich mich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Ich hatte einen trockenen Husten, der mich nicht schlafen ließ, Schmerzen im ganzen Körper. Nach 25 Tagen war die schwere Lungenentzündung ausgestanden und Skender Bratay ist inzwischen wieder im Dienst. Mit Sorge blickt der erfahrene Arzt auf die Abwanderung aus Albanien, wo auch Ärzte und medizinisches Fachpersonal fehlen. Wir müssen heute schon darüber nachdenken, was bei uns in 20 oder 30 Jahren passieren wird. Was passieren wird, wenn eine bestimmte Zahl von Ärzten das Land verlässt und welchen Bedarf wir überhaupt an Ärzten und Pflegern haben. Skender Bratay selbst kehrte nach 22 Jahren in Italien nach Albanien zurück und möchte nun dazu beitragen, Albaniens Gesundheitssystem zukunftssicher zu machen. Mit dem Nationalen Notfallzentrum hat er dazu bereits einen wichtigen Schritt gemacht. Nachdem man professionell etwas erreicht hat und auch einen gewissen wirtschaftlichen Standard, dann denkt man darüber nach, wo komme ich her und was kann ich für mein Land tun.
Skender Bratay ist der Chef des Nationalen Notfallzentrums in Tirana. Wie die Mediziner mit den steigenden Fällen von Corona-Infektionen in Albanien klarkommen, darüber berichtete Srdjan Govidarica. Fast 4000 Menschen sollen allein in diesem Jahr versucht haben, von Frankreich aus über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. In kleinen Schlauchbooten von Schleusern organisiert. Mit einem hohen Risiko, da der Ärmelkanal eine vielbefahrene Route großer Schiffe ist. Die Flüchtlinge sollen aus dem Jemen stammen, aus dem Irak, aus Syrien, Ägypten und dem Sudan. Die britische Regierung wirft nun der französischen vor, sie unternehme zu wenig gegen die Überfahrten. Und London selbst hat eine härtere Gangart im Umgang mit den Bootsflüchtlingen angekündigt. Zum Stand der Dinge Torben Ostermann.
Es sind Bilder, die der britischen Regierung nicht gefallen können. Bilder von Geflüchteten in Schlauchbooten auf dem Ärmelkanal. Ihr Ziel? Großbritannien. Einige Tausend haben sich seit Jahresbeginn auf den Weg gemacht. Schleppern viel Geld gezahlt, um vom französischen Calais aus das gut 30 Kilometer entfernte englische Dover zu erreichen. Derzeit kommen etwa 200 Menschen am Tag. Wir müssen sie stoppen, so Premier Boris Johnson kürzlich kämpferisch in die laufenden Fernsehkameras. Geflüchtete auf Schlauchbooten passen nicht zum Take-Back-Control-Mantra der britischen Regierung. Undurchlässige Außengrenzen waren ein zentrales Wahlkampfversprechen Johnsons.
I have a particular responsibility when it comes to taking back control.
Sie habe eine besondere Verantwortung, die Kontrolle über die Außengrenzen zurückzuerlangen, so Priti Patel, die erzkonservative Innenministerin im Kabinett von Johnson. Medienwirksam reiste sie nach Dover, sprach mit Einsatzkräften der Wasserschutzpolizei, versicherte ihre Unterstützung und drehte abschließend eine Runde durch das Hafenbecken. Für Kritik sorgte ihre Bitte, künftig die Royal Navy, also das Militär, einzusetzen, um Migranten von der britischen Küste fernzuhalten. Zudem forderte sie die französische Seite auf, endlich härter durchzugreifen. Dort zeigt man sich erstaunt.
Is the British Navy going to shoot at the small boat to prevent these migrants to enter the British waters?
Ob die britische Marine vorhabe, auf die kleinen Schlauchboote zu schießen, fragt Pierre-Henri Dumont in einem Interview mit der BBC. Er vertritt den Wahlkreis Calais im französischen Parlament. Aus seiner Sicht handele es sich bei dem Vorstoß aus London um reine Symbolpolitik ohne echte Aussichten auf Erfolg. Die britische Regierung wirkt nervös und bemüht darum, Tatsachen zu schaffen. Jede Meldung über ankommende Migranten erhöht den Druck auf die Parteispitze der konservativen Tories. Und schon bald könnte es für Johnson und seine Mitstreiter noch schwieriger werden. Bis Jahresende regelt das Dublin-Abkommen, dass Migranten dort Asyl beantragen müssen, wo sie erstmals den Boden der Europäischen Union betreten. Dieses Abkommen gilt ab 2021 nicht mehr für Großbritannien. Innerhalb der nächsten Monate muss es der britischen Regierung also gelingen, Sonderregeln mit den Nachbarstaaten zu verabreden. Sonst, so die Einschätzung von Experten, dürfte die Zahl der Migranten auf dem Ärmelkanal weiter zunehmen.
Die britische Regierung verlangt von Frankreich ein härteres Vorgehen gegen Flüchtlingsboote auf dem Ärmelkanal. Torben Ostermann berichtete, wie schwierig es sein wird, grundsätzliche Vereinbarungen zu finden. Für die Schülerinnen und Schüler in England, Wales und Nordirland ist heute ein wichtiger Tag. Sie bekommen ihre Abschlusszeugnisse. Und die werden sich viele von Ihnen ganz genau angucken, genauer zumindest als in den Jahren zuvor. Denn Corona-bedingt gab es in diesem Jahr ein anderes Verfahren. Und das hat in Schottland, wo die Abschlusszeugnisse schon ausgeteilt wurden, zu einer ziemlichen Verwirrung geführt. Mehr dazu von Thomas Spickhofen.
Olivia aus Motherwell will Medizin studieren und war voller Optimismus, dass sie dafür auch den erforderlichen Schulabschluss hat. Bis zu dem Moment in der vergangenen Woche, an dem sie ihre Abschlusszensuren erfuhr.
Ich war eigentlich überhaupt nicht nervös, denn ich dachte ja, dass ich in etwa weiß, was ich bekomme. Aber als ich dann die Zensuren sah, war ich am Boden zerstört. Ich dachte, alle meine Träume sind zerschlagen.
So wie Olivia ging es 125.000 Schülerinnen und Schülern in Schottland. Weil wegen Corona die Prüfungen ausfielen, bewerteten die Lehrer in einem monatelangen Verfahren die zu erwartenden Jahreszeugnisse. Danach aber wurden diese Zensuren noch einmal statistisch abgeglichen mit dem, was bisher an der Schule so üblich war. Ergebnis: ein Viertel aller Zensuren wurde heruntergesetzt. Wir haben das Beste gewollt, sagt Nicola Sturgeon, die schottische Regierungschefin, aber ich muss eingestehen, dass wir es nicht richtig gemacht haben und entschuldige mich dafür.
Despite our best intentions, I do acknowledge that we did not get this right and I'm sorry for that.
Die Statistik stuft vor allem Schulen in sozial schwierigen Gebieten mit traditionell schlechteren Ergebnissen herab. Gute Schülerinnen wie Olivia rutschten dadurch runter. Ein zerknirschter Schulminister John Swinney gibt nun im Parlament zu: Wir haben das Vertrauen junger Menschen erschüttert, dass es nur um ihre Leistung geht, egal wo sie herkommen. Wir korrigieren das, sagt Swinney.
All downgraded awards will be withdrawn.
Alle heruntergesetzten Zensuren werden zurückgenommen. Stattdessen werden ausschließlich die Zensuren vergeben, die die Lehrer empfohlen haben.
Auch England, Wales und Nordirland haben nach dem schottischen System gearbeitet. Premierminister Boris Johnson verspricht: Wir tun alles, um sicherzustellen, dass die harte Arbeit von Schülern ordentlich abgebildet wird.
We'll do our best to ensure that the hard work of pupils is properly reflected.
Soweit Premierminister Boris Johnson, der nun vorgewarnt ist, denn die Zeugnisse von 125.000 schottischen Schülerinnen und Schülern mussten heraufgestuft werden, wie Thomas Spickhofen berichtete. Und das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Katrin Michaelsen.